Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Herzlichem, es begrüßen Sie im Monat Juni recht herzlich.
Bernd Sternahl.
Und Konstanze Holtorf. Und du hast wieder verschiedene schöne, interessante Sachen herausgesucht. Ich habe mir aufgeschrieben, einmal im Mittelpunkt steht der Eisenkunstguss im Harzgebiet. Und Sie erfahren etwas Interessantes über die Eseltreibergilde im Harz. Und ich glaube, dann haben wir noch ein bisschen Zeit für andere Dinge.
Und noch ein Geburtstagskind. Fangen wir mal mit der Eseltreibergilde im Harz an. Wir können uns eigentlich kaum noch vorstellen, wie das Leben im Harz so vor 100, 150 Jahren ausgesehen haben mag. Wenn wir so mal zurückrechnen, vor 100 Jahren kamen gerade die Automobile auf. Die ersten Flugzeuge flogen und dergleichen. Vorher wurde alles noch mit Pferdewagen gemacht. Das müssen wir uns wirklich mal wieder...
Ja, und das waren ja nicht asphaltierte Straßen, genau. Sondern Pfade oder
ja, die
Wanderwege.
Die asphaltierten Straßen oder die vernünftig befestigten Straßen wurden ja sowieso erst nach dem Ersten Weltkrieg in Zusammenhang mit den Automobilen und der Motorisierung des Straßenverkehrs errichtet. Gut, es gab schon die ersten Züge, insbesondere im Flachland, im Harz um diese Zeit auch, aber mit den Wegen war es noch äußerst dürftig. Und dazu kamen natürlich auch oben die ganzen Harzdörfer und Städtchen. Die waren ja vom Nahrungsangebot her auf das Harzvorland angewiesen. Dort oben wurde ja kein Getreide, Kartoffeln und dergleichen angebaut. Ne? Die haben sich im Wesentlichen mit Viehzucht beschäftigt und mit Holzeinschlag und mit Bergbau. Die mussten versorgt werden. Und die Anzahl der brauchbaren Wege in Harz, die war sehr eingeschränkt. Und was es maximal gab, waren natursteingepflasterte Wege. Das waren denn schon so die Wege, die früher die Kaiser und Könige gegangen sind, die schon seit 1000 Jahren, sag ich mal, im Grunde genommen angelegt worden sind. Ja, und daraus hat sich dann im Harz eine sogenannte Eseltreibergilde entwickelt. Esel sind und auch Maultiere sind ideal geeignet für so schweres Gelände, gebirgiges Gelände. Ne? Pferde weniger, weil Pferde sind eigentlich mehr Flachlandtiere.
Die sind vielleicht auch schon wieder zu breit für manchen Pfad.
Ja, ne, ja. Und die sind nicht so gängig, sage ich mal, wie ein Esel im Gelände und dergleichen. Mhm. Und das war eine sehr angesehene Fuhrleute und auch Kaufmannsgilde, die sich dort entwickelt hat, die sogar dann am Ende ihre eigene spezielle, ja, wie soll man sagen, Gildekleidung hatten. Die trugen also Gamaschen, rehfarbene, manchesterne Beinkleider und blaue Leinenkittel. Und insbesondere einen schmalkrempigen hohen Hut. Und ihr besonderes Markenzeichen war eine Lederpeitsche, eine ganz mächtige, die mit einem Schulterriemen getragen wurde. Die war aber weniger geeignet, wie man vielleicht jetzt denken könnte, um irgendwo die störrischen Esel voranzutreiben, sondern man sagt, dazu wurde sie eigentlich nie benutzt, sondern die war gedacht, um Signale zu geben über weite Entfernung. Wenn man sich solche Netze mal anschaut von sogenannten Hohlwegen, gibt es ja ganze Systeme. Und da fragt man sich immer wieder, wie haben die das eigentlich geregelt, dass sie sich mitten in dem Hohlweg nicht einer von oben und von unten beispielsweise weil sie getroffen hatten. Ne? Die gingen ja manchmal, wir haben sowas in Gernrode, über 1-2 Kilometer einen Berg hoch. Hätten die sich getroffen, wäre das Problem da gewesen. Ja. Da war kein aneinander Vorbeikommen möglich. Somit haben die das auch durch Peitschen, Knall und dergleichen haben sie angekündigt, hier kommt wer. Ja. Nimm du den anderen Weg.
Ja. Ganz einfach.
Man geht auch noch von anderen Systemen aus, aber das war für die Eseltreiber ein einfaches, schlichtes System. Ja, und die haben dann im Harzvorland eingekauft. Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, aber auch Eier. Dafür sind ganz spezielle Eierkiepen entwickelt worden und sind dann mit Maultierkarawanen und Eselkarawanen, die mindestens immer 20 bis 30 Tiere umfasst haben, hoch in Harz gezogen. Mhm. Und wenn die da regelmäßig kamen, ich kann jetzt nicht sagen, in welchen Abständen, ich sag mal alle 14 Tage oder 4 Wochen, um die dort oben mit dem Nötigsten zu versorgen, dann war das immer für die Leute dort oben wie so ein kleines Volksfest.
Ja.
Die konnten ja nicht, wie wir gehen mal schnell in den Supermarkt. Das waren ja mehrere Tageswanderungen, teilweise irgendwo aus dem Oberharz oder von der Hochharzfläche runter ins Vorharzgebiet. Ja. Und der Weg musste ja zudem auch wieder zurück. Also wurden die von diesen Kaufleuten dort komplett versorgt. Und die haben dann auch oben wieder Produkte eingekauft von denen und haben die dann mit runtergenommen ins Flachland. Mhm. Haben also Handel betrieben praktisch mit diesen entsprechenden Produkten. Ja, das hat man teilweise schon vergessen. Ganz einfach, wir alle sind es gewöhnt, dass überall Straßen langführen, dass die Straßen gut waren. Die Straßen müssen damals so schlecht gewesen sein, dass man teilweise gesagt hat, man konnte nicht mit unbeladenen Wagen fahren. Echt? Weil die sind so gehoppelt, dass sie oftmals umgekippt sind. Es müsste also immer irgendwas auf den Wagen drauf sein, wenn man mit Wagen gefahren ist. Somit war das mit Eseln praktischer. Die haben dann so eine Schirre umgehängt gehabt, wo rechts und links große Taschen runterhingen und wo dann die entsprechenden Waren drin transportiert wurden. Und so ein Esel trägt im Verhältnis zu seinem Körpergewicht eine ganz schöne Masse. Mhm. Ja. Die sind natürlich auch unterschiedlich groß, es gibt ja mehrere Rassen. Zum Andenken an diese Eseltreibergilde hat man in der neueren Zeit in Osterode vor dem Rathaus eine Eseltreiberplastik aufgestellt, die daran erinnern soll. Also man muss immer bedenken, das müssen schon eine ganze Menge Karawanen gewesen sein, wenn die die ganzen Orte da oben versorgt haben. Gut, damals haben bei weitem nicht so viele Menschen dort oben gelebt wie heute. Die Siedlungen und die Dörfer waren alle recht klein. Dennoch gab es schon Zentren beispielsweise, wie Clausthal-Zellerfeld oben, ne, wo schon ein paar tausend Leute gelebt haben, die versorgt werden mussten.
Ja. Und wenn da mal was ausgefallen ist aus irgendwelchen schlechten Witterungsbedingungen, wo wirklich nichts mehr ging, gab es ja wahrscheinlich auch im Winter oder so.
Naja, am schlimmsten war es ja auch immer mit, wir hatten ja mehrere große Auswanderungswellen im 19. Jahrhundert. Hatten wir auch schon mal darüber gesprochen. Mhm. Die erste, die war damals, als der Terror ausgebrochen ist, also im Jahr 1816. Und in der Folgezeit waren ja noch mehrere von diesen Auswanderungswellen. Und besonders viele Leute sind immer ausgewandert oben aus den Harzorten. Mhm. Ja, weil die hatten es ganz einfach besonders schwer. Und wenn Hunger, Nöte irgendwo waren, dann haben sich natürlich immer die zuerst versorgt, die selber angebaut haben, logischerweise. Ja, wenn nichts mehr übrig war, dann mussten die dort oben im Harz zusehen, wo sie was zu essen herbekommen haben. Gut, die hatten dann immer noch die Möglichkeit, die haben Weidfrüchte gesucht und dergleichen, die haben Fische gefangen und Wild geschossen, aber die hatten es trotzdem verdammt schwer. Und da sollte man immer mal wieder dran zurückdenken.
Ist noch gar nicht so lange her.
Nee, ich sage mal, wir können so ausgehen, 150 Jahre etwa, da hat dann so langsam der Gästeverkehr eingesetzt, der Tourismus.
Auch durch die Eisenbahn
so 1880,
wahrscheinlich.
1870 hat das so langsam eingesetzt. Mhm. Vorher war da gar nichts. Mhm. Ja, und dann gibt es ja jetzt auch, wer also Kinder hat, in Ilsenburg, in dem Hotel, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber im Ilsetal, kann man einen Eselführerschein machen. Die haben dort also Esel und da kann man dann mit Kindern drauf reiten und kann sich anlernen lassen, wie man die denn zu führen hat. Denn Esel werden ja immer seltener. Mhm. Gibt zwar genug, überall laufen sie rum, aber...
ja, du dummer Esel.
Nicht als Lastentier.
Ja, nicht als Lastentier, aber manche Sprichwörter, die halten sich eben... Kann ja schlecht sein, ein dummes Auto, aber so dummer Esel, ja, das ist ja auch immer noch ein Wort, das jeder kennt.
Ja.
Das hat's
aber
Zeiten
die waren immer
überdauert.
Einsatzbereit, die gingen nicht kaputt.
Ja. Ja.
Damit müsste man auch nicht zum TÜV. Ich weiß nicht, ob die Steuern bezahlen mussten darauf.
Als Handelsleute haben sie bestimmt was bezahlen müssen.
Diese Zeit war ja auch eine Zeit, wo die gesamte Harzstruktur ziemlich kleingliedrig war. Überall waren irgendwelche Grenzen, insbesondere zwischen Anhalt, den welfischen Herzogtümern und Preußen.
Ja. Ne?
Und überall mussten Zölle bezahlt werden.
Ja.
Und da hat natürlich auch der Schmuggel geblüht.
Das ist klar. Zölle gab es schon immer.
Beispielsweise an Flussforten und dergleichen oder an irgendwelchen, wie ich eben gesagt habe, speziellen Hohlwegen, wo man nicht so ohne weiteres das ganz umgehen konnte. Da hatte sich irgendjemand niedergelassen oder wurde irgendjemand beauftragt von seinen Herren, um Zoll zu kassieren. Ja. Also das gab es schon. Bevor es das Geld gab, der wurde halt in Naturalien bezahlt.
Es gibt, erinnert ja auch oft daran, die Pfennigbrücke und solche Namen, die man heute noch hat.
Ja, ja.
Ja. Ja, und heute hören Sie hier im Harzlichen Musik mit Leonard Cohen, der ja im vergangenen Jahr am 7. November 2016 in Los Angeles verstorben ist. Und nun kommen wir zu einer Kunst.
Zum Eisenkunstguss.
Ja.
Eisenkunstguss, der ist ja eigentlich über längere Zeit in den letzten Jahrzehnten ein bisschen stark vernachlässigt. Vieles hat man ja beispielsweise bei Herden und Öfen und dergleichen gehabt. Ist alles aus der Mode gekommen, ist weggeschmissen worden und ohne, sag ich mal, die eigentliche oder das eigentliche Kunsthandwerk in irgendeiner Art und Weise zu würdigen. Das hat nun in den letzten Jahren sich drastisch geändert. Man hat eine neue Einstellung zu bekommen. Da hat sicherlich auch 2010 im Harz die Ausstellung in Eisenburg und Wernigerode zu beigetragen, der Eiserne Harz, wo man dann viele Exponate gezeigt hat, die dort im Hüttenmuseum in Eisenburg auch heute noch zu betrachten sind. Mhm. Wie alt der Eisenkunstguss ist, darüber gibt es im Grunde genommen nur Vermutungen. Die ältesten Funde, die stammen aus China und sind etwa von 500 vor Christus. Wir sehen ja, dass regelmäßig neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden, so dass man das nur als Einheitspunkt nehmen kann. Bei uns war ja das denn damals hier in unseren Regionen die sogenannte Eisenzeit, die dort gerade begonnen hat. Und da waren die Leute ja anscheinend noch nicht in der Lage, mit Eisenguss umzugehen. Eisenguss ist ja eine ganz spezielle Zusammensetzung von Eisen. Das heißt, bei Eisenguss ist immer über 2% Kohlenstoff enthalten und oftmals noch Silizium und andere Mineralien. Das führt ganz einfach dazu, dass die Schmelztemperatur des Eisens niedriger ist. Das, was man denn produziert hat, das ist aber nicht mehr weiter zu verarbeiten, indem man es schmiedet oder spannt. Das ist eigentlich das Besondere. Ne? Eisenguss ist viel spröder, hat aber eine viel höhere Druckfestigkeit als Stahl und Stahlguss. Und beides hat seine Bedeutung und beides hat seine Anwendung. Ob sie es damals noch nicht besser wussten oder ob sie ganz bewusst darauf verzichtet haben, ist schwer heute zu beurteilen. Da streitet sich auch die Wissenschaft. Die Temperaturen, um mit ihren einfachen Mitteln auch, selbst mit ihren Rennöfen im frühen Mittelalter, um Eisenguss zu erzielen, die technologischen Voraussetzungen, die hatten sie eigentlich. Trotzdem haben sie es nicht gemacht. Wahrscheinlich konnten sie nicht wirklich was damit anfangen. Davon gehe ich mal aus. Ne? Und wenn wir jetzt weiter das Ganze verfolgen, wo ja der Eisenguss auch eine ganz besondere frühe Bedeutung gewonnen hat, das war bei Kanonen. Die ersten Kanonen, die so gebaut worden sind, die waren im Wesentlichen noch aus anderen Metallen, aus Messing, aus Kupfer und dergleichen. Die waren aber sehr, sehr verschleißanfällig. Und dann ist man irgendwann, so um die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs herum, darauf gekommen, diese Kanonen zu gießen. Man weiß bis heute nicht so wirklich, wie die das damals gemacht haben. Ja. Das ist bei vielen anderen Dingen auch so. Diese Technologien, die man sich da über lange Zeit ausgetüftelt hat, die blieben geheim. Wer das konnte, der war was ganz Besonderes. Und von daher findet man da auch sehr, sehr wenig oder überhaupt keine.
Keine schriftlichen
Überlieferungen. Ne? Ich habe da mal eine Überlieferung gefunden. Das ist die einzige, die ich überhaupt kenne, zumindest aus dem Harzgebiet. Das war aus dem 30-jährigen Krieg, wo jemand erzählt, wie sie denn große Kanonen hergestellt haben. Und das war eine im Harz, im Westharz entwickelte Technologie. Die haben um einen glattgehobelten, runden Eichenstamm haben sie dann Eisenstücke drumherum geschmiedet. Immer wieder, immer wieder. Der hat erzählt, sie haben für eine Kanone, die sie für einen Herzog von Braunschweig hergestellt haben, 2296 Eisenstücke verschmiedet, um das Teil drumherum, also um diesen gehobelten, runden Eichenstamm. Da haben sie ein Jahr dran gesessen. Das war aber schon ein Fortschritt, weil vorher haben sie das massiv gefertigt und da mussten sie anschließend auch noch die Bohrung anbringen. Und vorher haben 8 Mann über ein Jahr an einer Kanone gearbeitet.
Oh, da kann man schlechten Krieg gewinnen, also braucht man viel Vorlaufzeit.
Ja, Zeit hat für die damals keine Rolle gespielt. Ja. Nein, ich sage mal, darum ist heutzutage auch, wenn insbesondere auch in der Archäologie oder sowas irgendwo versucht wird, Technologien zu rekonstruieren. Ich bin ja nun Technologe unter anderem. Dann ist man manchmal wirklich auf dem Holzwege, weil bei uns ist heutzutage Technologie immer auch mit Zeitaufwand verbunden.
Ja.
Und das hat damals keine Rolle gespielt. Ja. Den Auftraggeber, in diesem Falle waren ja das immer Grundherren, also Grafen, Fürsten, Herzöge, die hat das nicht interessiert, wie viele Leute, wie lange daran gearbeitet haben, ne? Das Einzige, was den interessiert hat, dass er möglichst wenig dafür bezahlen musste. Ja. Und somit war das schon eine weite Leistung. Und da gab es ja mal eine Rammetatsch. Das war eine riesige Kanone, die in Goslar in der Stadtbefestigung gestanden haben soll. Es gibt keine wirkliche Überlieferung davon, nur sagen, das soll die größte Kanone ihrer Zeit gewesen sein. Angeblich hat man 16 Pferde gebraucht, um sie zu ziehen. Das ist aber, wie gesagt, mehr Sage, als dass man es nachweisen kann. Nur, das war natürlich auch ein Prestigeobjekt. Je größer die Kanone war, je teurer wurde sie, je gewaltiger wurde der Aufwand. Und die ersten waren ja auch stationär. So richtig, dass man Kanonen dann auch eingesetzt hat, transportabel. Das kam eigentlich erst mit dem 30-jährigen Krieg und mit Schwedenkönig Gustav Adolf, der auf die Idee kam, unter die Kanonen Fahrgestelle drunter zu bauen und sie dann mit Pferden bzw. Ochsen und anderen Tieren zum Schlachtfeld zu ziehen. Vorher standen sie eigentlich meistens irgendwo. Ja. Es ist also eine sehr interessante Sache und die Harzregion war im Eisenguss, im Eisenkunstguss in Deutschland mit führen.
Haben sie also überall auch hinverkauft?
Ja. Also das waren solche Dinge wie Ofenplatten und Öfen als Ganzes. Das waren aber auch ganze Skulpturen, die man gegossen hat. Ne? Mhm. Und dann natürlich auch Kanonen. Ja, ich denke mal, das ist das Wichtigste über Eisenkunstguss, der natürlich zu der damaligen Zeit dann auch im Harz vielen Leuten Beschäftigung gegeben hat. Ja. Man muss ja auch noch eins bedenken, bei Eisenkunstguss beispielsweise oder Eisenguss allgemein damals, es waren immer sogenannte verlorene Formen. Es musste erstmal jemand ein entsprechendes Muster fertigen. Mhm. Ne? Und diese Muster wurden dann in Sand abgeformt. Mhm. Und der Sand wurde dann verfestigt und dann wurde das flüssige Metall dort reingegossen. Und danach war die Form nicht mehr zu gebrauchen. Es war also alles ein Riesenaufwand und es war vergleichsweise sehr, sehr viel Wissen und Technologie dabei. Gut, die haben damals noch nicht die Möglichkeit gehabt, wie wir heute diese ganzen Legierungen anzufertigen. Heute gibt es ja unendlich viele Legierungen, was Stahl- und Eisenguss betrifft, spezifiziert auf den entsprechenden Verwendungszweck. Das hatten die damals nicht, das haben die alles, durch Ausprobieren irgendwo hingekriegt. Ja, soweit zum Eisenkunstguss im Harz. Ja. Den man sich, wie gesagt, gut anschauen kann im Hüttenmuseum in Ilsenburg. Und wenn auch mal geöffnet ist, das ist nicht regelmäßig, in Alexisbad. Das war auch eine sehr berühmte Eisengießerei.
Und wenn man das hier auf dem Foto sieht, da sieht man ja schon, was da alles so auch figürlich eingearbeitet wurde.
Ja,
das ist ja alles auch nicht so einfach.
Nein. Und zum einen das, und dann hat man auch erkannt, dass optische Effekte beachtet werden müssen. Ein Eisenkunstguss, das heißt ganz was anderes beispielsweise wie Bronze oder Messing. Ne? Messing wird meistens poliert. Ne?
Ja.
Bronze und Messing bekommen auch schnell eine Patina, ne? Was ja alles bei Eisen nicht so haben. Da muss also, um da auch einen Wirkeffekt zu erzielen, eine ganz andere Technologie her. Aber wie gesagt, das haben sie bis zur Vollendung damals wirklich fertig gebracht. Und ich glaube, wir sind heute auch noch nicht in der Lage, viel bessere Eisenkunstgussstücke zu fertigen. Es kommt ja auch im Wesentlichen mit auf den Künstler an. Das ist für mich ein Künstler, der diese Motive und diese Formen dann erstmal schaffen muss.
Denn das ist ja auch alles plastisch und das muss ja dann auch ein bisschen Wirkung erzielen. Ja. Also was dann ins Auge fällt.
Ich weiß nicht, wie die das damals gemacht haben. Die haben das wahrscheinlich am Ende hunderte Mal probiert.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Wie ich gesagt habe, Zeit hat keine Rolle gespielt. Bis es dann die gewünschten Effekte und die gewünschte Wirkung erreicht hat. Ja, und jetzt kommt ja mittlerweile sowas schon wieder in Mode. Ja, dann wollen wir mal nach der trockenen Technologie und Metallurgie uns mit einem Wanderweg beschäftigen. Ich habe heute mal den sogenannten Weg der Kaiser und Könige, Route 7, ausgewählt, von Westerhausen nach Quedlinburg. Oder heute mal umgekehrt, von Quedlinburg nach Westerhausen. Ne? Kann man natürlich von beiden Seiten begehen, aber ganz bewusst aufgrund des heißen Wetters, weil man dann nämlich, wenn man von Quedlinburg, die etwa insgesamt 9 Kilometer gelaufen ist, in Westerhausen auch wunderbar noch baden gehen kann. Was sicherlich nicht verkehrt ist.
Ja.
Der Weg, der startet also dann in etwa in Quedlinburg am Münzenberg. Da gibt es erstmal eine ganze Menge zu sehen, insbesondere für all diejenigen, die den Münzenberg noch nicht gesehen haben. Und man kann da, wenn man will, auch schon gleich wunderschön in Café Münzenberg, der so ein bisschen integriert ist, in Reste des alten Klosters dort Kaffee trinken und den Blick schweifen lassen über Quedlinburg oder den Schlossberg. Ich habe heute gerade in der Zeitung gelesen, der Münzenberg, der soll und die Reste des Klosters, Marienklosters, die man dort ausgegraben hat, sollen in Zukunft auch Bestandteil der Straße der Romanik werden. Ist man gerade dabei. Da ist also sehr, sehr viel in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren entstanden. Auch sehr viel Geld reingeflossen. Ja, wenn man sich das dort alles ein bisschen angeschaut hat, dann geht es den sogenannten Bornholzweg lang nach Westerhausen. Das ist ein sehr abwechslungsreicher Weg. Wenn man den Münzenberg verlassen hat, sollte man vielleicht nochmal daran denken, dass in dem Münzenberg ein riesiges Höhensystem vorhanden ist mit gewaltigen Sälen.
Da haben wir, glaube ich, schon mal davon gesprochen.
Wo bis heute niemand wirklich weiß, wer die angelegt hat und warum.
Tja.
Ich persönlich gehe davon aus und habe das auch schon mal niedergeschrieben, dass das damals im Zusammenhang mit dem Klosterbau war, weil Klöster haben öfter sich solche Schutzräume geschaffen, Gänge geschaffen, wo sie entkommen konnten und dergleichen. Aber wie gesagt, das ist eine Vermutung meinerseits, zu beweisen sie es nicht. Es sind also größere Räumlichkeiten dort im Münzenberg. Der Bornholzweg, der ist also sehr interessant, sehr interessante Landschaft. Anfangs noch überall Häuser und dann ist es am Ende nur noch Natur. Ist auch eine sehr historische Landschaft, wo es sehr, sehr viel, nicht beweisbare Theorien drüber gibt. Da steht also so alles Mögliche, da stehen noch ziemlich versteckt, was kaum einer weiß, Menhire und dergleichen. Ne? Dort hat man schon sehr, sehr viel ausgegraben in diesem ganzen Gelände, rund um Westerhausen sowieso. Und das ist dann praktisch das Ende dieser Route Westerhausen-Quedlinburg, der sogenannte Königstein. Wenn man den dann mal erklettert, der gehört im Grunde genommen zum Teufelsmauermassiv, ist auch Sandstein, dann entdeckt man dort, dass in dem Stein riesige Sonnenscheiben eingeschlagen worden sind, wo es bis heute unter den Wissenschaftlern Streit gibt, wozu das Ganze denn dort...
Das ist eine Art Kultstätte vielleicht.
Ja, also es war mit Sicherheit eine Kultstätte, weil man schon derart die Depots da gefunden hat, ne? Ja, die einen sind der Meinung, das sollten mal Mühlräder werden. Ich denke mal, Sonnenräder in dieser Form sind mehr kultig. Mhm. Ne? Und dort sind dann auch, was ja auch dazu gehört, Rinnen vorhanden, wo man wahrscheinlich mal Opfer oder geopfert hat und wo dann das Blut runterlief. Ja, ja. Da sind überall in Stein geschlagen, naja, sagen wir es mal, primitive Treppenstufen, wo man denn das Ganze erklimmen kann. Das ist also schon interessant. Kann man auch gut mit Kindern herangehen, ist nicht allzu hoch. Ne, auch eine sehr interessante Flora und Fauna dort. Ansonsten hat ja, wenn man die paar Kilometer von Quedlinburg nach Westerhausen zurückgelegt hat, Westerhausen auch noch einiges anderes zu bieten. Sie haben beispielsweise ein wunderbares kleines Tiergehege, ne, mit einem schönen Kinderspielplatz und dergleichen, wo sich Kinder immer drüber freuen. Und dann, wie gesagt, auch das schöne Freibad. Mhm. Das alles zusammen ist eigentlich so eine schöne Sommerwanderung. Ich sag mal, so 8-9 Kilometer ist durchaus machbar. Und wenn man dann anschließend noch schön baden kann, ist das eigentlich eine schöne Sache. Und darum hatte ich mal diese Route ausgewählt. Und natürlich, sage ich mal, findet man in Westerhausen dann auch entsprechende gastronomische Einrichtungen. Schon alleine im Tiergehege kriegt man Essen und Trinken dann. Also das Tiergehege, wie gesagt, kommt sicherlich bei den Kindern sehr gut an.
Bei uns oder auch in der Harzregion ist ja sowieso so ein relativ hoher Naturpark und Dichte so und auch Tierparks überall. Ja, wenn man hier so in die Landschaft guckt, kann man 14 Tage lang überall ein anderes Gehege
kleine,
gehen.
Ja. Aber die sind alle
egal, ob es im Harz ist oder hier im Vorharz auch, das findet man kaum.
Die Ortschaften, die kämpfen auch darum. Ich weiß, dass wie das in Westerhausen, dass das seit der Wende gilt, dass es ein ständiger Kampf ist um die Erhaltung des Tiergeheges. Aber es finden sich auch immer mehr Leute, die das Ganze dann auch, sage ich mal, zum einen ehrenamtlich durch ihre Arbeit, aber auch finanziell unterstützen.
Ja,
also,
Das eigentlich wir haben ja auch immer für Sponsoring von kleine Maus 1 Euro. Was auch eben mal bezahlbar ist oder wo die Kinder sagen, na, da geben wir mal 5 oder 10 Euro und übers Jahr läppert sich das auch ein bisschen zusammen.
Ja,
reicht ja wahrscheinlich nicht, aber
trotzdem. Ist das immer was, insbesondere wenn sie denn halt Tiere haben, die sie auch mal anfassen können und dergleichen. Mhm. Ja. Irgendwelche Tiere in Käfigen und so weiter interessieren die Kinder eigentlich meistens weniger. Aber wenn sie denn mal bei den Zwerghängebauchschweinen mit rein dürfen, da beispielsweise, ne, oder im Gehege dort, das Rotwild ist sehr zutraulich, das lässt sich auch streicheln und dergleichen, dann ist das natürlich schon was für Kinder. Ist also, wie gesagt, eine sehr empfehlenswerte Wanderung, die man sowohl von Quedlinburg nach Westerhausen oder umgekehrt wandern kann. Und man kann das Ganze ja auch noch abkürzen. Entsprechende Karten gibt es oder eine entsprechende Karte gibt es bei uns auch im Internet und die Route ist auch beschrieben, zusammen mit den ganzen anderen Kaiser-Wanderwegen, sodass man das Ganze durchaus auch noch verkürzen kann, wer das will.
Ja, das
und
sieht man ja dann, wie das Wetter
noch,
wird.
Es ist wirklich eine Strecke, die super leicht ist, wo im Grunde fast keine Erhebungen drin sind, die sich aber auch hervorragend mit Fahrrad fahren lässt. Hm. Also ist auch, ist auch immer mit Kindern fährt man ja auch nicht unbedingt 20 oder 30 Kilometer mit dem Fahrrad. Das ist auch da eine schöne Strecke. Bornholzweg ist eine ziemliche sandige Angelegenheit. Die Wege sind also meistens sandig.
Naja, muss man immer mal die Schuhe ausschütteln.
Ja.
Und du hast zum Abschluss, wie steht's, noch ein Geburtstagskind.
Es ist nun nicht unbedingt Harzregion, aber Mühlhausen ist ja nun nicht so weit weg.
Ja.
Ja? Ich sage mal, rechnen wir mal mit dazu.
Ja.
Ja? Und zwar Johann August Röbling. Johann August Röbling wurde 1806 in Mühlhausen geboren und stammte aus einer gut bürgerlichen Familie, sagen wir mal so. Sein Vater war Tabakhändler und er hatte dadurch auch eine gute Schulbildung und weiterführenden Studium genießen können. Nun war das die Zeit, 1820, 1830, 1840 rum, wo zwar die industrielle Revolution ihren Anlauf nahmen, ja, so möchte ich es mal sagen, wo trotz alledem aber in Deutschland große Armut, Hungersnöte, wirtschaftliche Stagnation und so weiter herrschte. Und Röbling hat dann studiert und ist im Grunde genommen, sage ich mal, Bauingenieur und Architekt geworden. Und ist in diesem Zusammenhang auch mit dem Drahtseil in Kontakt gekommen. Hat man ja auch schon darüber berichtet, dass das im Harz erfunden worden ist, im Bergbau in Clausthal-Zellerfeld. Und hat so seine Ideen mit dem Drahtseil gehabt. Unter anderem wollte er halt Bauwerke wie Brücken errichten. Das kam aber zur damaligen Zeit in Deutschland nicht besonders gut an. Er hatte Pläne gemacht, aber die wurden nicht angenommen. Darum hat er dann den Entschluss gefasst, mit seinen Brüdern und weiteren guten Bekannten aus der Region, der Südharzregion, Nordthüringen, dort unten, in die USA auszuwandern. Und ist im Mai 1831 über Bremerhaven nach Amerika ausgewandert. Und dort hat man sich in zwei kleinere Gruppen geteilt. Und er hat sich dann zusammen mit seinem Bruder und einigen anderen im Pennsylvania niedergelassen. Und die haben dort dann 7 Quadratkilometer Land gekauft und haben sich dann dort begonnen, was aufzubauen. Er hat dann anfangs Landwirtschaft betrieben und so weiter, hat geheiratet, hat alles Mögliche gemacht. Da aber zu dieser Zeit dann Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika sehr viel vonstatten ging, Eisenbahnstrecken gebaut von Straßen, Infrastruktur und dergleichen, ist man dann auf ihn als Ingenieur zugekommen, um Eisenbahnstrecken, Kanäle und Wasserwege und dergleichen zu planen und anzulegen. Ja, und da hat er dann wieder ein vernünftiges, gutes Einkommen gehabt und ist dann wieder auf die Idee zurückgekommen des Drahtseils.
Das hat ihn nicht losgelassen.
Nee, das hat ihn nicht losgelassen. Und er hat dann in Amerika die wohl erste Drahtseilfabrik gegründet auf ihrem Gelände dort und hat an den Drahtseilen rumgetüftelt.
Mit Erfolg?
Mit Erfolg. Er hat dann erste kleinere Brücken in seiner neuen Heimat dort in Pennsylvania gebaut. Die waren alle mit Drahtseilen versehen. Und das hat sich dann so langsam aber sicher rumgesprochen. Und so hat er dann größere Aufträge gekriegt. Beispielsweise über den Kentucky River. Ja, und dann war insbesondere für ihn eine große Hängebrücke über die Niagara-Fälle, die er gebaut hat, wo er dann in Gesamtamerika eine große Reputation von bekommen hat. So ist er dann an ein Projekt rangekommen in New York, an die Brooklyn-Brücke. Die sagt eigentlich jedem was.
Ja.
Das ist eine der bekanntesten Brücken weltweit.
Ja.
Und hat diese Brücke geplant und gebaut. Leider Gottes konnte er nur die Planung abschließen, den Bau nicht, denn er ist nach einem Verkehrsunfall verstorben, hat sich eine Blutvergiftung zugezogen, wo der er erlegen ist. Sein Sohn hat jedoch dann den Brückenbau weitergeführt und abgeschlossen. Bloß über den gibt es auch Tragisches zu berichten. Die haben dann damals mit, wie haben sich die jetzt genannt? Senkkästen hießen die. Die wurden das erste Mal in Amerika eingesetzt. Das waren riesige Kästen, die man an Land zusammengebaut hat, die man dann abgelassen hat. Und in diesen Kästen hat man einen Überdruck erzeugt und da drinnen wurde dann gearbeitet. Den Senkkasten also immer weiter absenken. Da wurde beispielsweise da wie im New York, 20 Meter oder sowas, erstmal im Wasser abgesenkt. Und dann haben die unten in dem Kasten ausgeschachtet haben das rausgegeben. Ne? Das hat soweit funktioniert. Oder was man nicht wusste, ist, welche Probleme dieser Druck den Arbeitern bringt, dieser erhöhte. Die sogenannte Taucherkrankheit.
Ah ja.
Wo man nichts von ihr wusste.
Ja.
Die sind schnell wieder hochgekommen und sehr viele sind gestorben. Man hat keine Erklärung dafür gehabt. Dem Sohn der das weitergeführt hat, ging es ähnlich. Er ist also auch am Ende daran verstorben. Das hat man erst Jahrzehnte später dann rausbekommen. Das ist denn zu einer gängigen Technik geworden, diese Senkkästen. Und solche Sachen werden eigentlich bis heute eingesetzt, um solche Konstruktionen zu fertigen. Nur heute kennt man die Probleme
und holt
die Leute nicht schnell hoch, sondern holt die langsam hoch.
Ja.
So wie man das ja auch oftmals im Fernsehen sieht, bei anderen Tauchern Braucht halt seine Zeit, die kollabieren. Seine Familie hat diese Brücke fertiggestellt, die im Grunde genommen noch heute im Ursprungszustand dort die Brooklyn-Brücke vorhanden ist und nationales Kulturdenkmal in den USA darstellt. Ne, anfangs war sie mal versehen mit Straßenbahnen, Schienen und dergleichen, die man dann irgendwann, glaube ich, in 50er oder 60er Jahren abgerissen hat, zugunsten weiterer Fahrbahnen. Da, wie ihr sagt, nur noch eine sehr geteilte Berichterstattung über die Eröffnung dieser Brooklyn-Brücke. Teilweise wird darüber berichtet, dass sie euphorisch angenommen wurde. Teilweise wird aber auch darüber berichtet, dass sich am Anfang keiner auf diese Brücke getraut hat. Dass das eine ganze Weile gedauert hat.
Und der Vorkommnisse praktisch.
Nee. Die Leute haben die Brücke gesehen und haben nicht wirklich dran geglaubt.
Dass die hält.
Das war ja ein vollkommen neues Konstruktionsbetrieb. Bis dahin hat man im Wesentlichen Holzbrücken gehabt. Solche Brücken wie die Brooklyn-Brücke oder auch die zuvor die Niagara-Brücke dort waren undenkbar. Man hatte keine Technologie dafür. Und nun ist diese Technik aufgekommen und er hat ja im Grunde genommen nur riesige, aus Granit gemauerte und Beton gegossene Pfeiler gesetzt.
Mhm.
Ne? Und die eigentliche Fahrbahn waren stabile Pontons, sage ich mal, die eine Eigenstabilität besaßen und nur dazwischen gesetzt wurden.
Ja.
Und das Ganze wurde dann aufgehängt an riesigen, sehr, sehr überdimensionierten, und wir sehen es, nach über 150 Jahren, die Brücken stehen immer noch.
Echtes
Man ist zwar immer wieder dabei, wie an jeder Brücke, es müssen umfangreiche Reparaturen durchgeführt werden, aber sie erfüllt nach wie vor ihre Funktionen, ist in Architektur, Denkmal, sondern das Gleiche, das geschaffen wurde von einem aus Mühlhausen. Darum sage ich, solche Pioniere sollte man nicht ganz vergessen.
Das ist wohl
wahr. Und der Röbling hat im Grunde nur mit seinen Konstruktionen den Hängebrückenbau begründet, der ja nun überall mittlerweile, dann später weltweit eingesetzt wurde. Also Hängebrücken gibt es überall. Ne? Die neueste haben wir ja gerade oben bei uns.
Ja.
Im Harz. Auch mit Seilen.
Ja.
Ja, und das hat er natürlich dann auch mit seinen eigenen selbstgefertigten Seilen hat er das Ganze dann montiert.
Ja, das ist klar. Wenn er weiß, dass sie so gut sind.
Ja.
Wäre eine interessante Persönlichkeit, ja.
Ja, was ist wäre so? Schon mal interessant, sich auch weiter damit zu vertiefen, weil ich sage mal, heute gibt es so viele Möglichkeiten technologisch, um sowas zu bauen. Aber damals war es sicherlich auch ein Riesenproblem, diese riesigen Stahlseile von einer sehr großen Länge überhaupt irgendwo zu bewegen und einzuhängen. Ne?
Es gab
keine Flugzeuge, die dort oder Hubschrauber, die irgendwas heben konnten. Es gab auch keine riesigen hydraulischen Kräne und dergleichen. Es ging alles eigentlich ja nur durch Rüste, durch Flaschenzüge und mit menschlicher Power. Also sind schon enorme Leistungen, die dort erbracht haben. Dennoch muss man immer wieder staunen, in welch kurzen Zeitraum die solche gewaltigen Bauwerke damals schon errichtet haben und wie lange wir heute
wie viele Jahre hat es gedauert? Wissen Sie? Weißt du das zufällig?
Ja, nee, habe ich jetzt nicht.
Nee, manchmal steht es, wenn man findet es vielleicht, auch wenn nichts groß vermerkt ist. Meistens steht ja nur die Einweihungsfeier im Mittelpunkt.
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe im Hinterkopf, dass es 9 Jahre insgesamt gedauert
hat. Das ist ja eigentlich nicht viel.
Vom Planungsanfang bis zur Fertigstellung.
Alle ersten Laptop
hochgeklappt. Nee, das ist dafür nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, wie lange sie Stuttgart 21 geplant haben, als Beispiel, ne? Die haben bestimmt schon länger als 9 Jahre geplant. Und vom Berliner Flughafen wollen wir nicht reden.
Ja, das ist schon beeindruckend.
Und das sind wirklich andere Herausforderungen gewesen. Das müssen wir mal drastisch so sagen. Ja.
Ja, also dann wünschen wir wie immer alles Gute. Fragen und Anregungen wie stets unter
Ja, entweder schauen, wenn Sie noch ein bisschen Nachschlag an Informationen haben möchten, auf unserer Homepage www.harzurlaub.de oder ansonsten ganz einfach auch eine Mail schreiben, b.sternal@sternalmedia.de. Wenn ich Informationen oder Hilfestellung geben kann, dann mache ich das auch.
Ja, und bei dir stehen ja Ideen noch und nöcher auf der Website.
Ja, ja, ich habe ja auch über fast jeden, wo wir hier darüber berichten, schon irgendwann mal geschrieben. Ja. Ist manchmal zwar schon ein paar Jahre her, dass man das auch wieder auffrischen muss, weil viele meinen immer, hast du darüber geschrieben, das musst du doch alles wissen.
Man kann sich gar nicht alles merken. Muss man nochmal selber nachgucken.
Ja, insbesondere, wenn es dann auch um Jahreszahlen geht oder sowas. Das war nie meine große Stärke, Jahreszahlen mir zu merken.
Ich merke mir die auch immer. Ich will die mir immer merken. Dann wird es schon immer schwierig nach zwei Tagen.
Ja, wobei ich auch immer finde, das ist nicht das Tragische. Ob was nun 1813 oder 1815 geschehen ist, ist nicht wirklich tragisch. Nee. Wichtiger sind doch wirklich am Ende die Zusammenhänge.
Genau.
Dass man die kennt, dass man die versteht und dergleichen.
Ja.
Ob das Datum da nun stimmt. Ja. Viele hängen sich daran auf. Ja, das habe ich auch oft, dass ich irgendwelche Mails kriege zu meinen Büchern. Das Datum stimmt nicht. Ne? Gibt Schlimmeres.
Das stimmt.
Vieles ist auch nicht so wirklich hundertprozentig überliefert. Von vielen, sage ich mal, aus diesen Zeiten, 18., 17., 16. Jahrhundert. Da fehlen auch teilweise Informationen komplett. Da weiß man teilweise auch nicht, wann der geboren ist oder wie. Das geht ja mit vielen anderen weiter. Ob wir hier, haben wir auch schon darüber berichtet, hier Thomas Münzer nehmen oder sonst was. Vermutungen gibt es jede Menge. Festzustellen, wo er wirklich und wann geboren ist, ja, heutzutage hier unmöglich, wenn er nicht in irgendeinem Kirchenbuch noch gefunden worden ist, wo er eingetragen ist. Ja? Und da gibt es halt teilweise unterschiedliche Daten.
Ja, nun sagen wir schon mal Tschüss.
Ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ja, und wie stets waren am Mikrofon Bernd Sternal und Konstanze Holthorff.